Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Yes, vielen, vielen Dank und auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Karfreitags-Gottesdienst, egal ob hier vor Ort oder online. Wir freuen uns und ich freue mich, dass ihr hier seid, weil ich glaube, dass es ein besonderer Tag ist, ein besonderer Gottesdienst ist, der uns bewegen wird, der uns verändern wird. Völlig egal, ob du schon jahrelang Jesus kennst oder ob du das erste Mal hier bist. Ich glaube, dieser Gottesdienst, dieser Tag heute hat das Potenzial, alles zu verändern. Amen. Karfreitag ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten Tage, wahrscheinlich sogar der bedeutendste Tag für uns als Christen. Es ist der Tag, an dem Jesus alles gegeben hat, damit wir alles bekommen können. Und deswegen ist es so wertvoll und so wichtig, dass wir darüber nachdenken und auch nicht ignorieren, was für ein unfassbar hoher Preis es war. Dass er gelitten hat, dass er gefoltert wurde, dass er gequält wurde, dass er gestorben ist. Warum? Weil er dich und mich so sehr liebt. Und gleichzeitig wissen wir, und das ist auch das Schöne, dass er eben nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und dadurch für uns alles ermöglicht hat. Er hat es vollbracht für dich und mich. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Wir wollen heute dort hineingehen und wir wollen ganz neu darüber nachdenken, was das wirklich für unser Leben bedeutet. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass unser ganzes Leben nicht ausreichen wird, um wirklich alles davon zu verstehen, wie unfassbar großartig, wie tief das ist, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und bevor wir richtig einsteigen, ich will zum Start beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gelitten hast, dass du gestorben bist für uns. Und Jesus, nichts, was wir sagen und was wir tun könnten, wäre nur ansatzweise ein Ausgleich dafür, für diese Liebe, die du für uns hast. Und ich lade dich ein, dass du uns jetzt auch durch die Predigt, durch diesen ganzen Gottesdienst ein Stück mehr von dem zeigst, was es wirklich bedeutet, was an Karfreitag passiert ist. Und wir verändert hinausgehen, weil es alles verändert, was du am Kreuz für uns getan hast. Danke, dass du es vollbracht hast und dass du jetzt hier bist und wir darüber nachdenken dürfen und wir uns sogar darüber freuen dürfen, weil es alles ermöglicht hat. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Yes. Bevor wir in die Geschichte von Jesus so richtig einsteigen, möchte ich euch nochmal in ein Erlebnis von mir von vor ein paar Jahren mit hineinnehmen. Und zwar, ich habe als Teil meiner Ausbildung ein Praktikum in den USA gemacht. Für 6 Monate durfte ich dort sein. Und ja, ich weiß nicht, ist schon mal jemand von euch in die USA eingereist? Ist ein bisschen spannender, als wenn man nach Deutschland einreist, habe ich so das Gefühl. Zuerst mal, man braucht ein Visum und weil ich 6 Monate dort sein wollte, hat da kein Touristenvisum mehr funktioniert, man braucht ein anderes Visum und ich habe das Visum bekommen und ich habe mich riesig gefreut, weil auf diesem Visum stand, es ist einfach 10 Jahre gültig und ich war so, Hammer, ich kann ja so lange bleiben, wie ich will. Ja, hätte ich vielleicht in dem Moment damals schon mal drüber nachdenken können, dass das vielleicht nicht ganz so gemeint war. Und naja, mit dieser Freude des Visums bin ich eingereist. Und ich muss auch dazu sagen, das ist mein Englisch. Sagen wir mal, es war noch ausbaufähig. Und wenn man dann an diesem internationalen Flughafen ankommt, dann geht man ja irgendwann in diesen Moment, wo die dich dann auschecken, dass so ein Officer, der stellt dir ein paar Fragen. Da war ich irgendwie auch nicht so richtig darauf vorbereitet. Man darf auch kein Handy oder sowas nehmen, um irgendwie eine elektronische Hilfe zu haben. Ist alles verboten. Und ich habe den Typen einfach nicht verstanden. Das war so ein Slang. Ich wusste nicht, was er von mir will. Und aus irgendeinem Grund schien es Probleme zu geben. Und ich war so die ganze Zeit, hä? Es kann doch nicht sein. Ich habe 10 Jahre Visum. Hier, 10 Jahre Visum. Wo ist das Problem? Und als ich dann dachte, ich hätte es geschafft, nein. Ich wurde in einen anderen Raum geführt. Dort haben 2 Officers bereits auf mich gewartet. Und das war wahrscheinlich in meinem Leben bis heute die größte Good Cop, Bad Cop Kiste, die ich je erlebt habe. denn der Bad Cop hat angefangen und er hat mich richtig rund gemacht. Ich habe immer noch nur die Hälfte verstanden und ich war die ganze Zeit so, was passiert hier gerade? So, ich habe auf einmal Drohungen kassiert und ich habe innerlich schon so, ich dachte, ich lande im Knast hier. So, entweder setzen mich ins Flugzeug zurück oder ich werde eingebuchtet. Und ich wurde immer kleiner und kleiner und irgendwann hat sich praktischerweise der Good Cop eingeschaltet und mir irgendwie verständlicher erklärt, wo das Problem ist. Und das Problem war mein Visum. Es war 10 Jahre gültig, aber immer nur für 6 Monate am Stück. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wann war dein Rückflug? Der war nicht 6 Monate, nachdem ich reingekommen bin, sondern 6,5 Monate. Und das war das ganze Problem. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit es gekostet hat, bis ich das verstehe. Mit ein paar weiteren Drohungen, dass ich, wenn ich nicht rechtzeitig ausreise, definitiv nie wieder die USA bereisen darf und nie wieder hineinkomme und es eine Straftat ist, was ich damit begehe, haben sie mich dann irgendwann gehen lassen. Ja, war auf jeden Fall ein einschüchternder erster Moment in einem anderen Land, wo du nicht die Muttersprache sprichst. Glücklicherweise konnte ich den Flug dann umbuchen und im Endeffekt war es alles halb so wild. Aber ich habe gemerkt, die ganze Zeit, während das passiert ist, wo ich auch so besorgt war und überhaupt und auch nur die Hälfte verstanden habe, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich unschuldig bin und dass es einfach ein Problem ist von denen. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum die so, ja, ein bisschen aggressiver und schroffer wurden. Und ich meine, ja, war jetzt vielleicht auch nicht die netteste Art, aber im Nachhinein betrachtet, muss ich einfach zugeben, es war nicht deren Fehler, es war mein Fehler. Weil ich mir so wenig Zeit genommen habe, vielleicht eine Seite darüber mal durchzulesen, was das mit diesem Visum auf sich hat. Und ich merke, dass das so schnell irgendwie passiert in meinem Leben und wahrscheinlich geht es dir auch so, dass man so schnell Situationen falsch einschätzt und man denkt, man ist absolut im Recht, man denkt, man ist unschuldig oder man sieht vielleicht andere Situationen und denkt, ja, nee, das ist auf jeden Fall so ist die Wahrheit. Und im Rückblick merkt man auf einmal, oh, war ja doch vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht war es gar nicht so einseitig, wie ich das wahrgenommen habe. Kennt es jemand? Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das auch sowas ist, was wir absolut auf die Geschichte von Jesus beziehen können. Heute noch würde ich behaupten, dass viele Menschen noch gar nicht richtig verstanden haben, was das eigentlich bedeutet. Und man denkt, warum ist der da irgendwie gestorben? Die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Und auch die Menschen in der damaligen Zeit. Also wenn sich irgendwer wirklich verschätzt hat, dann waren das gefühlt alle, die damals damit zu tun hatten. Die Pharisäer, ich weiß nicht, ob das nur eine reine Bosheit war, weswegen sie das Volk aufgewiegelt haben gegen Jesus. Wahrscheinlich haben sie sich Sorgen gemacht, dass da irgend so ein Neuer kommt, der alles durcheinander bringt. Und es hat irgendwie nicht in ihr System, in ihren Denken gepasst. Und es hat sich immer mehr reingesteigert und reingesteigert. Die Soldaten, die absolut grausam gefoltert und Jesus hingerichtet haben, aber im Endeffekt war es auch nur für sie eine Hinrichtung, wie wahrscheinlich jeden Tag. Es war auch nicht die einzige Hinrichtung. Sie haben irgendwie ihren Job gemacht und das gar nicht so richtig ernst genommen und wahrgenommen, was da eigentlich passiert. Und selbst die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus Zeit verbracht haben, würde ich behaupten, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, haben ihn zum Teil verraten, haben so getan, als würden sie ihn nicht mehr kennen, sind abgehauen, absolut feige und haben... Wahrscheinlich ist ihre Welt zusammengebrochen, weil sie nicht verstanden haben, was dort passiert. Und gesagt, ey, war wirklich alles, was wir die letzten 3 Jahre erlebt und erfahren haben, war das alles Schwachsinn? Ist vielleicht Jesus doch nicht der, wo wir dachten, dass er es ist? Und so hängt Jesus alleine an dem Kreuz. Und er gibt sein Leben hin. Absolut unschuldig. Und das Verrückte ist, es ist ja nicht irgendwer, der dort hängt, sondern es ist Gott selbst, der ans Kreuz geht. Aber er hat es freiwillig gemacht. Und ich muss immer wieder neu darüber nachdenken, dass Jesus, er hätte mit einem Gedanken, mit einem Fingerschnippen diese ganze Situation ändern können. Er hätte in einem Moment die himmlischen Heerscharen losschicken können, die alles in Schutt und Asche gelegt hätten. Es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Und dennoch geht er freiwillig, unschuldig durch diese grausamste Situation durch und stirbt elendig am Kreuz. Philipper 2, 6 bis 8. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Unfassbar, völlig unlogisch, völlig abstrakt, dass Gott selbst, der alle Macht hat, diesen grausamsten Tod erlebt. Freiwillig. Alle Menschen haben ihn verlassen. Alle Menschen um ihn herum haben das falsch eingeschätzt. Dachten wahrscheinlich, sie wären im Recht. Aber sie haben nicht verstanden, was dort eigentlich passiert. Denn das, was Jesus am Kreuz getan hat, das war mehr als eine kleine selbstlose Tat. Es war keine kleine Selbsterniedrigung, sondern es war der größte Liebesbeweis, den es überhaupt gibt. Er ist für dich und mich ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und er macht damit einen neuen Bund mit uns Menschen. Und er bezahlt diesen Bund mit Blut, mit seinem eigenen Blut. Gott selbst zahlt den Bund mit Blut. Wir haben uns die letzten Wochen immer wieder mit dem Thema Bünde beschäftigt. Das heißt, wenn du da mehr zu erfahren möchtest, kannst du gerne die letzten Predigten aus dem März nachhören. Aber kurz zusammengefasst für uns alle, ein Bund ist die absolut stärkste und größte Vereinigung, die es überhaupt geben kann zwischen zwei Parteien. Man sagte damit aus, dass man miteinander unterwegs ist, dass alles, was dem anderen gehört, gehört auch der ersten Partei, gehört auch der zweiten Partei und umgekehrt. Man kämpft füreinander. Man sagte damit, dass wenn der eine angegriffen wird, dass es ist, als wäre man selbst angegriffen worden. Man kämpfte zusammen und es war nichts, was man überhaupt noch irgendwie brechen konnte. Und wenn man es gewagt hat, einen Bund zu brechen, dann hat es absolut heftige Strafen gegeben. Und das ist auch schon in sich etwas ganz Verrücktes, dass Gott selbst Bünde mit uns Menschen macht, weil es immer sehr, sehr einseitig ist, weil wir nicht so perfekt sind und es nicht so auf die Reihe kriegen wie Gott selbst. Aber er geht bewusst einen Bund ein. Und das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist dieser neue Bund. Es ist das, was wir niemals hätten tun können. Und er stirbt an unserer Stadt, grausam am Kreuz. Und um ein bisschen mehr zu verstehen, was das mit diesem Bund auf sich hat, um ein bisschen mehr zu verstehen, was Jesus wirklich für uns an Karfreitag getan hat, wollen wir uns eine Geschichte vom Alten Testament kurz anschauen, wo es auch um einen Bund geht. Und das ist so eine Geschichte, die man sehr, sehr schnell überliest, die aber für uns heute und auch für Karfreitag ein wunderschönes Bild zeichnet. Und das ist der Bund zwischen David und Jonathan. Wir lesen mal in 1. Samuel 18, 3 bis 4. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Vielleicht einmal zu den Personen. David, man kennt ihn wahrscheinlich hast du auch schon mal von ihm gehört. Er war einer der größten Könige in Israel in der Vergangenheit. Er war der Goliath mit ein paar Steinen umgehauen hat und von dem das Volk Israel seitdem spricht. Aber er war nicht immer König und ich würde behaupten, er hatte einen ziemlich herausfordernden Start. Er war nämlich auch nicht aus der Königsfamilie und vor allem der König, der zu seiner Startzeit noch an der Macht war, Saul, der war nicht so gut zu sprechen auf David. Er hat ihn sogar ziemlich gehasst. Er hat immer wieder versucht, ihn umzubringen, ihn zu jagen, weil sich irgendwann rumgesprochen hat, dass David dieser auserwählte neue König sein soll. Und Saul hatte einen Sohn und der Sohn hieß Jonathan. Und das heißt, Jonathan ist eigentlich der Nachfolger von Saul in dieser Familienlinie. Und Jonathan und David sind aber gemeinsam aufgewachsen für eine gewisse Zeit und die wurden so gute Freunde, dass sie einen Bund geschlossen haben. Und das ist mehr als eine nette Freundschaft, was sie dort gemacht haben. Es ist ein Bund, den sie miteinander schließen. Und es ist auch absolut besonders, dass Jonathan, der ja eigentlich in der Linie der Könige steht, diesem Neuling David einen Bund mit ihm schließt und er im Endeffekt damit sagt: All das, was mir gehört, gehört auch dir. Und damit sogar seinen Platz auf dem Thron. Und wir springen ein bisschen weiter. Achso, vielleicht hast du dich noch gefragt, was heißt es mit diesen ganzen Sachen da ablegen? Klingt irgendwie ein bisschen komisch. Mantel, Rüstung, Bogen, Schwert. Das war ein Statement in einem Bund, das du gemacht hast, was in jedem Bund praktiziert wurde, der geschlossen wurde, wo es darum ging, all das, was mir gehört, gehört dir. Wenn du angegriffen wirst, dann werde ich angegriffen. Wir sind gemeinsam von nun an unterwegs. Und jetzt springen wir ein paar Jahre weiter in die Geschichte von auch Jonathan. Und Jonathan und sein Vater Saul, also der sozusagen aktuelle König in Israel, sie sterben beide im Kampf. Und das ist der Startpunkt von Davids Königsherrschaft. Und normalerweise ist es so, wenn ein neuer König an die Macht kommt, in dem Fall jetzt David, dann wird er als einer der ersten Dinge, die er tut, gerade wenn er aus einer neuen Familienlinie kommt, er wird alle aus dem Weg räumen, die in irgendeiner Art und Weise Zweifel an seiner Königsherrschaft haben könnten. Wer ist es also? Sauls Familie. Aber David macht es nicht. Aber Sauls Familie, die waren trotzdem in Panik. Sie sind geflohen. Sie haben sich versteckt vor David, weil er der neue König war. Und sie wussten, wenn David uns in die Finger kriegt, dann geht es wahrscheinlich nicht gut für uns aus. Und dann kommt eine neue Person ins Spiel. Und zwar springen wir mal noch mal ein paar Jahre weiter, als David dann schon länger König war. Wir wissen nicht genau, warum er sich diese Frage zu dieser Zeit gestellt hat. Aber irgendwann, eines Tages, ist er da mit einem seiner sozusagen Manager von der Regierung. Und er stellt sich auf einmal die Frage, in 2. Samuel 9, Vers 3. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba, also dieser Manager, erwiderte, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Auf einmal kommt eine neue Person ins Spiel und es war die tragische Figur von dem Sohn von Jonathan und sein Name war Mephiboshet. Sagt mal alle Mephiboshet. Ich weiß, es ist ein richtig aktueller Name. Der bleibt aber im Kopf. Und Mephiboshet hat eigentlich eine wirklich absolut traurige Geschichte. Der war ein Baby, als sein Vater, als Jonathan und sein Großvater Saul, der König, gestorben sind. Und dann sind sie aus Panik geflohen und seine Hebamme, die sich um ihn gekümmert hat, sie hat ihn vor lauter panischer Flucht fallen lassen. Er ist auf seine irgendwie ganz bitter gefallen und war von dem Tag an verkrüppelt. Ich weiß nicht, ob komplett gelähmt, aber auf jeden Fall konnte er nicht mehr richtig laufen. Und das heißt, danach war er irgendwo versteckt in der Wüste aus Sorge, dass David ihn irgendwann finden könnte. Und dann kommt auf einmal, als Mephiboshet schon älter ist, fragt sich halt David auf einmal aus dem Nichts, lebt denn noch wer? Ah ja, dieser eine Sohn von Jonathan. Und er schickt seine Krieger los, um Mephiboshet zu suchen und zu finden. Und ich stelle mir das so vor, irgendwo in der Wüste in einem Zelt, wo die sich versteckt haben, auf einmal kommen diese Krieger von David an und Mephiboshet, ich meine, er konnte nicht wirklich wegrennen und nicht weiter fliehen, und er merkt, oh, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Jetzt hat er mich. Jetzt ist es durch. Der Feind unserer Familie, David, den mein Großvater so sehr gehasst hat. Jetzt hat er mich. Und wahrscheinlich werde ich nicht mehr lebend aus dieser Situation rauskommen. Und er wird zu David gebracht, aber es kommt ganz anders. 2. Samuel 9, 7 bis 8. David ermutigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund. Und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephiboshet vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. Mephiboshet bezeichnet sich selbst wie ein toter Hund. Hunde waren eh schon nicht besonders hoch angesehen. Ein toter Hund noch weniger. So viel hat er von sich selber gehalten. So hat er seine Situation wahrgenommen. David, was machst du mit mir? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich dachte, ich sterbe. Und jetzt willst du mir hier Sachen geben? Und das müssen wir uns mal vorstellen. Sein Leben lang ist David sein Feindbild, vor dem er geflohen ist. Wahrscheinlich hat er ihm auch die Schuld dafür gegeben, dass er ja, verkrüppelte Beine hatte. Er hat irgendwo im Dreck in der Wüste gelebt, versteckt. Und auf einmal kommt dieser scheinbare Feind, holt ihn zu sich und er sagt, ich will dir Gutes tun. Ich gebe dir alle die Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehört haben. Und es war bestimmt nicht wenig, denn Saul war lange der König. Er schenkt ihm den Familienbesitz zurück und er sagt ihm, hey, du sollst ab jetzt täglich bei mir essen. Du bist jetzt hier im Palast, du wohnst bei mir. David, es ist fast so, als würde David Mephibosheth als seinen Sohn adoptieren. Warum? Weil David einen Bund mit Jonathan gemacht hat. Und weil dieser Bund auf Zeit und Ewigkeit ausgelegt war. Und David sich auf einmal ganz anders verhält, als man es normalerweise verhalten sollte. Und ich glaube, Mephibosheth, der versteht gar nichts mehr, weil auf einmal aus der Wüste, aus dem Dreck, darf er auf einmal am Königspalast leben, im Haus von David. Auf einmal wird er gefragt, wie willst du denn deine Badewanne, Mephibosheth? Willst du sie lauwarm oder eher heiß? Willst du Milch oder Wasser? Und wenn wir jetzt bald Steak essen, lieber aus Argentinien oder aus Uruguay? Wir wollen ja auch ein Auto organisieren. Was magst du? Ferrari? Porsche? Ach komm, wir nehmen einfach beide. Kein Problem, dann kannst du dir aussuchen, mit wem du am besten rumfahren möchtest. Es ist völlig irrational für Mephibosheth, weil er aus dem Dreck, aus seiner Vergangenheit, aus dieser tragischen Situation auf einmal in eine Position kommt wie ein Sohn des Königs. Alles, weil David einen Bund mit Jonathan geschlossen hat. Und das ist dieses Bild, was so wunderschön ist, was wir auf Jesus beziehen können. Weil in dieser Geschichte ist David Jesus. Und ratet, wer wir sind. Wir sind Mephibosheth. Die vom Leben gezeichnet sind, wo nicht alles immer funktioniert hat, die vielleicht eine tragische und herausfordernde Geschichte haben, die irgendwo versteckt in der Wüste, vielleicht in der inneren Wüste, in dem inneren Dreck gelebt haben. Aber es gibt einen Bund und das ist der Bund, den Jesus mit uns Menschen geschlossen hat. Und weil er diesen Bund mit uns geschlossen hat, können wir nun Söhne und Töchter Gottes sein. Wir können Teil seines Königreichs sein. Und wisst ihr was, genauso wie es bei Mephibosheth ist, es ist absolut unverdient. Wir haben nichts dafür getan, sind wir ehrlich? Ich weiß nicht mal, ob ich mich besser verhalten hätte ich zu der Zeit von Jesus gelebt. Ist immer schön der Gedanke, dass es so leicht wäre, ja, ich hätte es anders gemacht, weiß ich nicht. Ich hoffe, aber ich würde da nicht auf mich wetten. Und trotzdem liebt Jesus dich und mich so sehr. Und trotzdem ist Jesus sogar damals für die Menschen, die ihn verraten haben, auch für die Pharisäer, die alle aufgewiegelt haben und auch für die römischen Soldaten, die ihn gequält und gefoltert und ermordet haben, ans Kreuz gegangen, freiwillig. Weil er einen Bund mit uns Menschen schließt. Und dieser Bund gibt uns alles. Wir haben auf einmal Zugang zu dem, was sonst eigentlich Jesus gehören würde, zu seinem Königreich, zu diesem inneren Frieden, zu dieser Vergebung, zu diesem ewigen Leben, zu dieser Verbindung mit Gott, zu dem, was wir uns niemals erarbeiten könnten, zu dem, was wir uns niemals verdienen könnten. All das haben wir, weil Jesus alles gegeben hat an Karfreitag, damit wir alles bekommen können. Und das ist so grandios und das ist so mächtig. Und es lohnt sich, immer wieder neu darüber nachzudenken. Es ist ein unverdientes Geschenk. Es ist unverdiente Gnade. Es ist unverdiente Liebe. Es ist eigentlich eine skandalöse Liebe und Gnade, was Jesus uns damit schenkt. Er gibt alles, damit wir alles haben können. Er stirbt am Kreuz, damit wir nicht am Kreuz hängen müssen. Er nimmt unsere Schuld, unsere Strafe, unsere Unfähigkeit auf sich, damit wir frei sein können, damit wir mit ihm leben können, damit wir heute hier sitzen können und mit ihm Zeit verbringen können und damit wir das nicht nur in diesem Leben machen können, sondern bis in alle Ewigkeit mit ihm leben können. Wie großartig ist das? Was für eine Liebe ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat? Und er macht diesen Bund mit uns. Er macht diesen Bund mit uns. Und wisst ihr, deswegen bin ich so sehr davon überzeugt, dass Karfreitag alles verändert. Je mehr wir verstehen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, desto mehr realisieren wir, dass er es vollbracht hat. Er hat alles vollbracht. Er ist so grandios, er ist so mächtig. Und weil Jesus alles vollbracht hat, können wir alles haben. Ich merke so schnell, wie ich in meinem Leben an meine Grenzen komme. Aber Jesus, er hat es vollbracht. Und wir wollen uns nochmal in Johannes eine weitere Bibelstelle anschauen, wo wir dann an diesen Moment ans Kreuz springen. Johannes 19, 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielte. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du Jesus schon jahrelang kennst oder ob du das erste Mal vielleicht von ihm hörst. Aber ich sage dir eine Sache, Jesus hat es für dich vollbracht. Er hat es vollbracht, diesen neuen Bund, sich selber hinzugeben. Er hat alles gegeben, damit du und ich, damit wir alles haben können. Vielleicht fühlst du dich einsam und merkst, oh, ich bin so allein. Jesus sagt dir, es ist vollbracht. Ich bin für immer bei dir. Vielleicht merkst du, ey, ich kämpfe mit Depressionen, mit Herausforderungen. Jesus sagt dir, es ist vollbracht. Ich erhelle deine Nacht. Vielleicht hast du Angst und Sorge vor der Zukunft. Jesus sagt dir, es ist vollbracht. Ich habe eine gute Zukunft für dich. Vielleicht hast du das Gefühl, mein Leben ist so sinnlos und ich weiß nicht, wo es hingeht. Jesus sagt dir, es ist vollbracht. Ich habe Zukunft und Hoffnung und Berufung und Bestimmung für dich. Vielleicht denkst du, ja, aber ich habe so viel Mist gemacht in meinem Leben, so viel Schuld auf mich gelegt. Jesus sagt dir, es ist vollbracht. Weil du es selber nicht konntest, habe ich die Strafe auf mich genommen, damit du leben kannst. Jesus hat es vollbracht für dich und für mich. Er gab alles, damit wir alles haben können. Er tauscht die Plätze mit uns, was eigentlich völlig unvorstellbar ist. Gott selbst erniedrigt sich und er geht diesen grausamsten Weg ans Kreuz. Und er vollbringt das, was wir niemals tun könnten. Denn ab dem Punkt, wo es vollbracht war, geht es auf einmal nicht mehr darum, wie wir alles hinbekommen, dass wir das perfekte Leben führen, sondern es geht darum, dass er alles vollbracht hat. Es geht nicht mehr um unsere Leistung, es geht nicht mehr um unsere Fähigkeiten, sondern es geht um sein vollbrachtes Werk am Kreuz und um diesen neuen Bund. Wir können von nun an Söhne und Töchter am Haus Gottes sein, in seinem Königreich leben. Und wir können von all den Dingen profitieren, was eigentlich ihm gehört. Und das ist, sind wir ehrlich, es ist so unfair. Es ist so skandalös, es ist so eine unfassbar große Gnade. Aber diese Gnade und diese Liebe, sie verändert alles. Karfreitag hat das Potenzial, wirklich alles in unserem Leben zu verändern. Und wir wollen uns jetzt eine Story anschauen von einer Dame aus unserer Church, wo Jesus alles verändert hat. Clip ab.
Mein Name ist Christine. Ich bin 53 und komme aus Altenbuseck bei Gießen. Ja, als ich 18 war, mein Vater hatte Konkurs gemacht. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, ja, irgendwie musste was zusteuern. Und ich bin dann auf die unsägliche Idee gekommen, anschaffen zu gehen. Dann war ein sehr schöner Club und habe da auch viel Geld verdient. 1991 lernte ich meinen späteren Mann kennen und ich habe ihn auch durch diesen Beruf, durch diesen Job kennengelernt. Und er fand das wohl offensichtlich gut. Also es ging weiter so seiner Dinge. Er hat sein Geld verdient und ich meins. Irgendwann war es dann so, dass ich dann auch rausbekommen habe, dass er mich betrügt. Und dann kam die Scheidung. Und ich habe dann durch einen Zufall aus der Nachbarschaft einen Mann kennengelernt. Und das musste ich dann schmerzlich feststellen, dass der Mann, in den ich mich da verliebt habe, den gab es nicht. Er war so ausgesprochen, er konnte sehr, sehr lieb sein, aber dann auch ausgesprochen boshaft, brutal körperlich, aber auch psychisch, was ich was für mich noch viel, viel schlimmer war, diese psychische Gewalt, die er ausgeübt hat und die einem ja wirklich so das letzte Lebensgefühl raubt. Ich bin dann irgendwann, es ging nicht mehr anders. Ich musste da weg und bin dann zurück nach Gießen. Also eigentlich bis im Sommer letzten Jahres 2023 habe ich mich eigentlich nur noch verkrochen. Nur noch. Ich habe mich eigentlich aufgegeben. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, das Wetter war so schön, ich setze mich mal raus und lese mal. Und ich hatte ein Buch, das hatte ich schon jahrelang da stehen, habe ich nie gelesen. Da denke ich, interessiert dich mal, guck's mal rein. Die Akte Jesus. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich dann alles, was ich finden konnte, über Jesus, über das Neue Testament gelesen habe. Meine Nichte und eine Freundin von mir sind befreundet. Ja, irgendwie saßen wir dann alle mal beim Grillen zusammen. Die Mutter dieser Freundin, die Lisa, die kam dann 2 Tage später mal zu uns zum Kaffee und sah dann da diese Bücher liegen. Und sie sagte mir, möchtest du einfach mal mitkommen in eine andere Kirche? Damit meinte sie die Move Church. Und das haben wir dann auch sonntags gleich gemacht. Und ich war gleich so begeistert von den Menschen, der Predigt, der Musik. Das war so völlig anders. Und ich fühlte mich so aufgenommen gleich. Also das war eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ja dann auch gleich nach ein paar Wochen Missy angesprochen, ob ich mich noch mal taufen lassen kann. Das haben wir dann auch gleich noch gemacht. Also ich hatte ja nun mittlerweile begriffen, wenn ich jetzt noch mal getauft werde, dann möchte ich das richtig machen. Das heißt, ich möchte Jesus all meine Sünden, alles, was mir einfällt, was ich im Laufe meines Lebens falsch gemacht habe, das möchte ich ihm sagen und möchte ich bereuen. Und dann habe ich abends spät die Spaziergänge gemacht und habe Jesus das alles, was mir einfiel, anvertraut, was ich alles gemacht habe und was mir leid tut. Und hier habe ich dir meine Sünden offenbart und jetzt kann ich mich mit gutem Gewissen taufen lassen. Das war für mich ganz wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich nur so ein kleines Zimmerchen habe und früher immer diesen Luxus, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie diese paar Monate, die ich wirklich diesen Weg mit der Move Church, mit Jesus gehe. Ja, Gott ermöglicht mir, mein Leben richtig zu erleben, zu genießen, zu verstehen, zu verzeihen und zu lieben. Und das ist wunderbar.
Come on, wie gut ist das? Jesus, er verändert unser Leben. Selbst wenn wir aus komplett zerbrochenen Hintergründen kommen, er hat Hoffnung für dich und für mich. Vielleicht hast du auch nicht so eine herausfordernde Geschichte, aber du merkst, ich suche nach dieser Erfüllung, ich suche nach diesem Sinn in meinem Leben. Ich sage dir, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er kann dir so viel mehr geben, als dir alles andere geben kann. Und er verändert heute noch Leben, denn er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und ich glaube, das ist so relevant für heute, dass wir realisieren, was dieses Werk von Jesus für uns getan hat. Diese Liebe, die ihn ans Kreuz getrieben hat, damit wir jetzt Anteil daran haben können, damit wir Teil seines Reiches sein können, damit wir unsere innere Wüste verlassen können und bei ihm andocken. Er hat Hoffnung und er hat Leben für uns. Und ich würde gerne mit diesem Bild von Mephibosheth, stell dir vielleicht mal kurz noch mal vor, wie Mephibosheth vor David steht, vor seinem scheinbaren Feind. Und auf einmal bekommt er das Angebot seines Lebens. Er kann Teil des Bundes werden, den er gar nicht gemacht hat, sondern den sein Vater getan hat. Und ich glaube, dass Gott uns auch heute herausfordert oder Menschen von uns herausfordern möchte, zu sagen, es ist deine Entscheidung, ob du das, was ich am Kreuz getan hast, annehmen willst oder nicht. Denn auch wenn es das Beste ist, was es überhaupt gibt, wird uns Jesus niemals zwingen. Er wird uns nicht seine Vergebung aufzwingen. Er wird uns nicht die Freundschaft mit ihm aufzwingen. Er wird uns nicht manipulieren. Aber er bietet es uns an als sein Geschenk. Als sein Geschenk. Und vielleicht bist du hier und du merkst, ey, ich war mal irgendwo bei Gott und bin irgendwie weggekommen von ihm. Und ich fühle mich eigentlich wie in dieser Wüste, gezeichnet vom Leben. Vielleicht in dieser inneren Wüste. Vielleicht bist du auch hier und du hast noch nie so richtig von Jesus gehört. Oder du hast noch nie eine Entscheidung getroffen zu sagen, ja, ich will das, was er für mich am Kreuz getan hat. Ich will meine innere Wüste verlassen und Sohn oder Tochter Gottes werden. Ich will das annehmen, ich will diese Verbindung. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du das annehmen kannst. Und dabei geht es überhaupt nicht um mich oder um uns als Kirche, sondern es geht einzig und allein darum, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und er bietet es dir an, zurück in die Wüste oder Teil seines Königreichs. Zurück in den Schmerz oder ankommen bei ihm. Lass uns das mal so machen, dass wir alle unsere Augen schließen. Es soll ein privater Moment sein zwischen dir und Gott. Und ich will dir die Möglichkeit geben, weil es ist eigentlich so simpel. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, wo wir sagen, ja, ich will das, Jesus. Ich will das, was du für mich getan hast. Ich will diese Vergebung. Ich will diesen Frieden. Ich will diese Freude. Ich will dieses Leben. Ich will die Ewigkeit mit dir. Ich will dieses Geschenk annehmen. Und ich werde es so machen, dass ich von 3 auf 1 runterzähle, jetzt wo alle Augen geschlossen sind. Und dann hast du bei 1 die Möglichkeit, einfach eine kurze Handmeldung zu geben, wenn das für dich ist, wenn du sagst, ich will diesen Jesus in meinem Leben, ich will das annehmen, ich will wieder zurückkommen zu ihm. Oder vielleicht das allererste Mal ankommen bei ihm und das erleben. 3. Jesus, er liebt dich so unfassbar. So viel mehr, als du dir jemals vorstellen könntest. Auch wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, der auf der Welt ist, er wäre für dich gestorben. 2. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und er ist heute hier und er klopft an die Tür deines Herzens und du merkst, ey, das ist für mich. Ich will das. Und 1, wenn du das möchtest, dann heb jetzt deine Hand. Dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön, ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten, was kein spektakuläres Gebet ist, aber es ist besonders, weil es einfach sagt, Jesus, ich will dich in meinem Leben. Ich will das annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Und wir machen es so, wir beten es als gesamte Move-Kirche, als Move-Familie nach. Und ich bete vor, wir alle beten nach. Jesus, danke, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du mich mehr liebst, als ich mir jemals vorstellen könnte. Vergib mir meine Schuld, meine Fehler. Ich nehme deine Vergebung an. Danke, dass du mehr für mich hast, als ich jemals hätte verdienen können. Ich will dein Kind sein. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Und lass mich Teil deines Königreichs sein. In diesem Leben bis in alle Ewigkeit. Amen. 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 Komm, lass uns den Menschen einen riesigen Applaus geben. Ich freue mich so sehr, dass du diese Entscheidung getroffen hast, auch wenn du online diese Entscheidung getroffen hast. Weil ich weiß, es ist die Entscheidung, die mein Leben verändert hat und die das Leben von den allermeisten hier verändert hat. Und es ist der Startpunkt der besten Freundschaft, des größten Geschenks, was du jemals erhalten hast. Und deswegen, ich freue mich riesig mit dir, mit euch. Wir wollen aber noch weiterhin darauf reagieren, auf das, was an Karfreitag passiert ist, was Jesus für uns vollbracht hat. Ihr seht hier im Saal, seht ihr diese Kreuze. Auch auf der Empore ist ein Kreuz. Und ihr habt auf euren Stühlen habt ihr Zettel, wo ihr einfach Dinge draufschreiben könnt, die ihr ganz bewusst bei Jesus am Kreuz ablegen könnt. Egal, ob das, egal welche Herausforderung es ist oder was euch irgendwie belastet oder was ihr einfach loswerden möchtet und in Gottes Hand, in Jesus Hand geben möchtet. Ihr könnt gleich, wenn ich gebetet habe, könnt ihr mit dem Stift das beschriften und dann einfach ans Kreuz bringen. Das ist so eine Klebeetikett. Macht ihr ab, klebt es dran. Und einfach ganz bewusst Dinge loslassen, wo ihr sagt, ey, ich will nicht mehr, dass das in meinem Leben ist. Ich will diese Probleme, ich will diese Sucht, ich will diese schlechten Gedanken, ich will diese Krankheit. Ich will das loslassen und ich will das haben und bekommen, was Jesus für mich hat, was ich niemals verdient hätte. Und auf dem Rückweg siehst du auch so Abendmahlstationen. Dort kannst du so ein kleines Abendmahlpaket mitnehmen und kannst es dann auf deinem Platz einnehmen. Für euch, die ihr online dabei seid, schnapp dir einen Zettel, schreib auf, was du ans Kreuz hängen möchtest, was du Jesus geben möchtest. Und dann stell dir das einfach gedanklich vor, wie du es an das Kreuz gibst. Und dann zerreißt du diesen Zettel und zerstörst es, weil du gibst es ihm in die Hand. Und danach kannst du natürlich gerne auch das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist hier frei für jeden. Wenn du das Abendmahl nehmen möchtest, wenn du Dinge ans Kreuz geben möchtest, dann fühl dich frei dazu. Und ich glaube, es ist etwas, wo wir ganz bewusst etwas nochmal bei Jesus abgeben können und ihn nochmal in einer ganz intensiven Art und Weise erfahren können. Wir werden dabei musikalisch begleitet. Ich werde gleich noch die Einsetzungsworte fürs Abendmahl vorlesen, dann nochmal beten und dann könnt ihr starten, die Dinge ans Kreuz geben, euch Abendmahl holen und es dann selbstständig nehmen. 1. Korinther 11, 23 bis 25. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Und Jesus, wir kommen vor dich, weil wir nicht alles unter Kontrolle haben, weil wir es nicht schaffen, das perfekte Leben zu führen, weil wir Situationen ganz falsch einschätzen und weil wir dich brauchen. Und weil wir es brauchen, bei dir alles abzugeben, was uns belastet und das anzunehmen, was du für uns hast. Wir danken dir so sehr, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du deinen Körper hast zerbrechen lassen für dich, für mich und für uns, dass du dein Blut vergossen hast für uns alle, dass du diesen neuen Bund gemacht hast. Und wir wollen darüber nachdenken, wir wollen dich erleben, wir wollen dir begegnen, Jens, ganz, ganz praktisch. Danke, dass du unsere Herzen berührst und dass wir eine besondere Zeit mit dir jetzt erleben können. Alle sagen gemeinsam Amen. Ihr könnt gerne durchstarten.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonnier doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.